77 Tage. Der Fall Dirk Brünker. Folge 1. Das Verschwinden.
Der Fall Dirk Brünker. War es ein Unfall oder vielleicht sogar Mord?
Dirk Brünker ist am 23.12.2022 nicht wiedergefunden nach Hause zurückgekehrt. Nachdem er am 9. März 2023 tot aus einem Fluss geborgen wurde, wurden die Ermittlungen innerhalb von einer Woche eingestellt. Die Begründung lautete damals, es handelte sich um ein tragisches Unglück. Mein Name ist Tamara Brünker. Wie einige von euch bereits wissen, kämpfen wir seit ziemlich genau 2 Jahren um die Wahrheit im Fall unseres Vaters Dirk Brünker.
Was ist wirklich mit ihrem Vater passiert? Das Polizeipräsidium Konstanz hat den Fall Brünker schon längst zu den Akten gelegt. Ich bin Lisa Liebsch und gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Krebs gehen wir auf Spurensuche.
Wir sind Journalisten beim Radiosender Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop aus Rottweil. In diesem Podcast geht es um das Verschwinden des Familienvaters, des Opas, des ehemaligen Fußballspielers Dirk Brünker.
Und um den Kampf seiner Angehörigen um Informationen. Ihr hört den Podcast 77 Tage, der Fall Dirk Brünker. Das ist Folge 1, das Verschwinden.
Es ist Freitagabend, ein Tag vor Heiligabend. Viele sind schon zu Hause und freuen sich auf die Weihnachtsfeiertage. Es ist kurz vor 19 Uhr, als ein hochgewachsener Mann mit schütterem braunem Haar auf der Beifahrerseite aus einem Auto steigt. Am Steuer des Wagens sitzt eine Frau. Die beiden sind seit über 40 Jahren verheiratet. Er verabschiedet sich kurz und läuft Richtung Villinger Innenstadt. Während sie zurück nach Hause fährt, läuft der Mann zur Commerzbank. Den olivgrünen Parker hat er eng um sich gezogen, denn das Wetter wird zunehmend schlechter. Er geht zum Automaten, hebt Geld ab und steuert dann die erste Kneipe des heutigen Abends an, das Rebstock. Während er sich das erste Bier bestellt, ist seine Frau zu Hause angekommen. Sie parkt das Auto und schließt die Haustür auf. Unterbewusst hört sie draußen noch das Rauschen des Flusses. Was sie nicht weiß, gerade eben hat sie ihren Mann zum letzten Mal gesehen.
Dirk Brünker wird erst 77 Tage später gefunden werden, im März 2023. Und zwar in der 15 Kilometer entfernten Nachbarstadt Donaueschingen. Seine Tochter Tamara und auch ihr Bruder Kai und ihre Mutter Michaela sind verzweifelt. Denn auch jetzt, mehr als 2 Jahre nach dem Verschwinden ihres Vaters, sind immer noch viele Fragen offen. Wie genau ist ihr Vater gestorben? War es wirklich ein Unfall?
Und das Schlimme für sie, die Antworten zu ihren Fragen, die gibt es. Doch das Polizeipräsidium Konstanz hat die Ermittlungsakten zum Fall Dirk Brünker als geheim eingestuft.
Dagegen versuchen sich die Kinder und auch die Frau von Dirk Brünker zu wehren. Unter anderem mit Hilfe eines Rechercheteams aus Berlin. Sie wollen Antworten.
Wir zielen wirklich ab auf eine möglichst detailgenaue Rekonstruktion des Tatabends, wie ich es eigentlich nennen würde. Und dass man dort halt eben zumindest ein gewisses Bewegungsprofil rekonstruieren kann. Das ist aktenmäßig auch geschehen. Es geht jetzt halt vor allem um Verifizierung dessen, was wir halt durchziehen müssen. Genau. Und daran arbeiten wir mit Hochdruck.
Sagt Luke Harrow vom Recherchezentrum aus Berlin, den wir in späteren Folgen auch noch öfter hören werden.
Wer war denn der verschwundene Dirk Brünker eigentlich? Wie war er als Mensch? Als Ehemann, als Papa und als Opa.
Dirk Brünkers Tochter Tamara hilft uns, ein paar dieser Fragen zu beantworten. Sie hat uns eingeladen in die neue Wohnung ihrer Mutter. Nach dem Tod von ihrem Papa ist sie aus der Villinger Innenstadt weggezogen, raus in den Randbereich der Stadt. Wir sitzen zusammen auf der Terrasse, die Sonne scheint, überall fliegen die Vögel an uns vorbei. Die scheuchen sich auch gegenseitig durch den Garten. Es ist laut im Hintergrund, bewegt sich auch immer wieder ein hölzernes Windspiel in der sanften Brise. Alles hier wirkt wirklich so friedlich und trotzdem liegt irgendwo auch eine Schwere in der Luft, denn die Menschen hier trauern und warten auf Antworten.
Tamara Brünker ist eine junge Mutter. Sie hat mittellange braune Haare und ernst blickende Augen. Die Geschichte, die sie uns erzählt, hat sie schon viele Male erzählen müssen. Das merkt man. Sie wirkt routiniert und gefasst, kommt doch aber immer mal wieder ins Stocken. Sie sitzt sehr gerade und wir merken, Fassung zu bewahren, das ist ihr wichtig. und die Erinnerung ist auch immer noch sehr frisch.
Ich bin noch in der Klärungsphase. Also ich muss einfach noch mehr Infos haben, um da mit abschließen zu können oder überhaupt um das Thema verarbeiten zu können. Man weiß ja aktuell gar nicht, was man verarbeiten soll. Das hatte man zum einen ja während der Zeit, wo er noch nicht gefunden wurde, zum anderen aber auch während der Zeit jetzt danach, dass ganz vieles halt noch offen ist für uns, dass wir aber wissen, dass es Antworten gibt, weil wir haben zum Beispiel einen Maßnahmenkatalog, wo drin steht für jeden Tag, was unternommen wurde, und dazu fehlen aber halt einfach die Aktenvermerke, die entsprechenden oder ja die Ergebnisse, die liegen uns einfach nicht vor. Teilweise auch Hinweise, die wir selber gegeben haben, die wir auch mit gutem Grund gegeben haben damals. Und das sind so die Hauptpunkte, würde ich sagen, die uns auch unter den Fingern, unter den Nägeln brennen, die wir unbedingt haben wollen. Und solange wir das nicht haben, fällt es mir echt schwer, da überhaupt in die Trauerbewältigung reinzugehen. Also wenn ich an ihn denke, denke ich nicht an, wie er war, wie die Zeit mit ihm war, oder, sondern es geht immer da um diesen 23.12., was da passiert ist. Und inzwischen halt auch um die 2 Jahre danach, was man uns, wie man uns das schwer gemacht hat oder schwer macht bis heute. Also um ihn geht es da leider noch gar nicht so. Da muss ich noch hinkommen, und ich glaube, da spreche ich auch für meine Mama und auch für meinen Bruder.
Mann, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn ein geliebter Mensch einfach von einem auf den anderen Tag verschwindet.
Ja, da hast du recht, das ist wirklich unvorstellbar. Wir haben aber natürlich nicht nur mit Tamara Brünker gesprochen. Sicher, sie ist als Tochter an dem Fall am nächsten mit dran und wird in diesem Podcast auch immer wieder zu hören sein. Aber wir haben uns natürlich auch noch ein bisschen weiter umgehört.
Und was uns sofort aufgefallen ist, fast jeder in Villingen kennt die Familie Brünker. Vor allem, weil der Sohn Kai Brünker der Pokalheld des 1. FC Saarbrückens ist. In der Saison 2023-24 hat er seinen Verein sogar bis ins Halbfinale des DFB-Pokals geführt, und das, obwohl Saarbrücken nur in der 3. Liga gespielt hat.
Doch über die Familie Brünker und vor allem über Dirk Brünker reden möchte keiner. Zumindest nicht, wenn das Mikrofon an ist. Das erleben wir beim Radio ja öfter, dass Menschen ihre Stimme nicht irgendwo hören wollen. Aber in diesem Fall war es wirklich besonders extrem.
Also, was wissen wir sicher über Dirk Brünker?
Dirk Brünker war Fußballer, wie auch später sein Sohn Kai. Er ist 1961 in Essen im Ruhrgebiet geboren worden. Und jeder, der das Ruhrgebiet kennt, weiß, die Liebe zum Fußball ist nirgendwo in Deutschland größer. Dort ist Fußball eine Art Ersatzreligion für die Menschen.
Ja, Mensch, Thomas, deine Familie kommt doch auch aus Essen, oder?
Ja, genau. Und ein großer Teil meiner Familie lebt da auch immer noch. Und die Liebe zum Fußball, die ist auch in meiner Familie fest verankert.
Weiß ich doch. Ja, und wie kam Dirk Brünker denn vom Ruhrgebiet eigentlich nach Villingen?
Ja, also wir wissen, dass seine Mutter mit ihm 1975 aus dem Ruhrpott in den Schwarzwald gezogen ist. Da war Dirk Brünker 14 Jahre alt, und das war auch so die erste große Veränderung in Dirks Leben. Sie ziehen nach Horb im Nordschwarzwald. Das liegt rund 70 Kilometer von Villingen entfernt. Und in Horb ist die Luft deutlich besser als im Essen der 1970er Jahre. Das große Zechensterben hatte damals ja noch nicht begonnen, und die Luft in der Stadt, die war erfüllt vom Ruß und vom Qualm der Kohle- und Stahlindustrie.
Und Dirk Brünker bleibt natürlich auch dem Fußball treu. Er spielt beim ASV Horb, und das sogar so gut, dass später der FC 08 Villingen auf ihn aufmerksam wird. 2 Jahre später, also mit 16, spielt er dann bei dem Verein.
Ja, und das wohl auch nicht ganz zufällig. Ein Onkel von ihm, der Bruder seiner Mutter, der lebt schon in Villingen. Er hat also damals schon familiäre Beziehungen in die Stadt. Und obwohl Dirk später auch bei anderen Vereinen spielen wird, wie dem Offenburger FV oder sogar dem SC Freiburg, übrigens gemeinsam mit Ex-Bundestrainer Jogi Löw, zieht es ihn immer wieder zurück nach Villingen. 1993 beendet er hier seine Fußballkarriere.
Ja, und man muss sagen, so wirklich Profi war Dirk Brünker nie, eher so ein Halbprofi. Nach seinem Karriereende widmet er sich dann aber voll seiner beruflichen Zukunft. Er arbeitet, wie viele Menschen in der Region, für ein mittelständisches Unternehmen, einer Firma, die sich auf Druckguss spezialisiert hat. Das hat uns Tamara Brünker bei unserem Treffen auch nochmal erklärt.
Genau, und weil man Menschen ja auch so ein bisschen besser kennenlernt, wenn man einfach auch ein paar Geschichten von ihnen hört, haben wir Tamara gebeten, ob sie uns auch eine Anekdote von ihrem Vater erzählen kann.
Oh je, da gibt's einige. Typisch Papa.
Ich hatte meinen Freund und dann hat mein Vater mit ihm gewettet über Fußballergebnisse. Und mein Ex-Freund damals, der hat Fußball schon gemacht, aber er war jetzt nicht so informiert wie mein Vater, war vielleicht auch ein bisschen noch so in den Anfängen oder oberflächliches Interesse. Jetzt hat mein Ex sich da auf die Wette eingelassen. Da ging es um Ergebnis von einem Fußball, einem Spielstand. Und das zweite Spiel halt einfach schon gelaufen am Wochenende davor. Und ja, das war so typisch mein Vater, dass er ihn da halt so, hat er mit ihm eine Wette über ein Spiel abgeschlossen, das schon gelaufen war. Und das ist so Papa, ja.
Ja, das ist irgendwie typisch Papas. Ich weiß auch nicht, wie ist das bei dir, Thomas?
Nee, also das hat mein Vater noch nicht gebracht, aber ja, ich glaube, er wäre auch nicht so der Typ dafür. Aber wir haben uns natürlich auch noch mehr umgehört und wollten wissen, wie haben denn die anderen Menschen in Villingen Dirk Brünker wahrgenommen? Einer, der uns diese Frage beantworten kann, ist Marc Eich von der Zeitung Schwarzwälder Bote. Er hat uns für diesen Podcast in unserem Studio in Rottweil besucht. Marc hat die gesamte Suchaktion rings um Dirk Brünker begleitet.
Also den Dirk kennt man oder kenne ich auch persönlich vom Fußball. Der war lange Zeit beim FC 08 Villingen. Das war so ein bisschen sein Aushängeschild hier in der Region. Sein Sohn Kai sowieso, der hatte den großen Schritt in Profifußball geschafft, ist auch immer noch mit der Region verbunden. Von dem her kennt man die Familie, man schaut auch zum Kai Brünker auf. Das ist für uns ja ein toller Sportler, bei dem wir auch immer wieder hoffen, dass er wieder zurück nach Villingen kommt zum FC 08. Und deshalb hat er das natürlich auch insgesamt eine andere Dimension angenommen, diese Vermisstensuche, weil viele einfach den Namen kennen.
Aber was ist mit Dirk passiert? Wer hat ihn zuletzt lebend gesehen?
Es ist gegen 20.45 Uhr, als Dirk Brünker seine letzte Kneipe an diesem Abend verlässt. Wie viel er getrunken hat, lässt sich nicht mehr sagen. Er tritt aus dem Gasthaus Ott auf die Färberstraße. Peitschender Regen und kalter Wind empfangen ihn. Er schlägt den Kragen seines olivgrünen Parkas hoch und läuft los. Als chronische Frostbeule hasst er dieses nasskalte Wetter. In der Färberstraße reiht sich Kneipe an Kneipe. Und gerade am Wochenende ist hier immer was los. Dirk wendet sich nach rechts und macht sich auf den knapp 800 Meter langen Heimweg. Die Färberstraße entlang, am Gefängnis vorbei und über zwei Kreuzungen, dann wäre er auch schon zu Hause. Als seine Frau am nächsten Morgen um 6 Uhr aufwacht, ist die Bettseite neben ihr leer und unberührt. Und auch sonst scheint es nicht so, als wäre Dirk in dieser Nacht nach Hause gekommen.
Dass jemand auf einem knapp 800 Meter langen Heimweg auch einfach so spurlos verschwinden kann, das ist wirklich total gespenstisch. Und wenn man sich dann noch irgendwie überlegt, dass das Ganze irgendwie in Villingen passiert sein soll, das lässt eigentlich nur noch abwegiger erscheinen.
Da hast du recht. Und für alle, die Villingen jetzt vielleicht nicht kennen. Villingen ist ein Stadtteil der Doppelstadt Villingen-Schwenningen und war bis 1972 eigenständig.
Ja, und alles liegt hier auch wirklich sehr nah beieinander. Also die Kernstadt von Villingen ist gerade mal 700 Meter lang und 500 Meter breit. Und hätte man vor dem 23.12.2022 behauptet, dass es überhaupt möglich ist, dass in dieser kleinen Stadt ein über 1,90 Meter großer Mann spurlos verschwindet, ja, dann hätten die Leute das eher so belächelt. Und das sagt ein ehemaliger Journalist, mit dem wir uns getroffen haben, Guy Simon.
Das ist so eine Geschichte wie aus Aktenzeichen XY ungelöst oder aus einer größeren Stadt in Villingen eigentlich nicht. Wenn es sowas mal gab, dann kann man solche Vorfälle vielleicht an der Hand abzählen. Also es ist nichts, was zu Villingen passt.
Das war auch so unser Eindruck. Guy Simon hat in der Zeit, als Dirk Brünker verschwunden ist, für die Lokalzeitung Südkurier gearbeitet und er war auch dabei, als die Leiche von Dirk wieder aufgetaucht ist. Und was er dabei erlebt hat, das hört ihr in Folge 3 von unserem Podcast.
Eine Frage bleibt aber auf jeden Fall. Was ist mit Dirk Brünker auf seinem Heimweg von der Färberstraße bis zu seiner Haustür passiert?
Diese Frage wird die Polizei und auch Dirks Familie mehr als 6 Wochen lang beschäftigen. In der ersten Polizeimeldung zu Dirks Verschwinden vom 25. Dezember 2022 heißt es wortwörtlich:
Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen blieben ergebnislos. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.
Jetzt im Nachhinein gehen die Kripo und die Staatsanwaltschaft Konstanz von Folgendem aus. Dirk Brünker war auf seinem Nachhauseweg ziemlich betrunken. Er ist dann mehr schlecht als recht bis in seine Straße gekommen. Doch anstatt die Tür aufzuschließen oder zu klingeln, einfach heimzugehen, ist er abgelenkt worden. Vielleicht so vom Rauschen der Brigach. Das ist der Fluss direkt neben seinem Haus. Das hat ihn angezogen und die Polizei geht jetzt davon aus, dass er einfach schauen wollte, wie hoch die Brigach steht, weil es viel geregnet hat. Und er ist angeblich dann ein Stück die Böschung hinuntergestiegen und hat dabei das Gleichgewicht verloren und ist in den Fluss gestürzt.
Aber ist das wirklich so passiert? Seine Tochter Tamara Brünker hat da starke Zweifel.
Sie sagt uns bei unserem Besuch, dass ihr Vater ein Gewohnheitsmensch gewesen ist. Und das hat sich auch schon bei so ganz einfachen Dingen wie dem normalen Heimweg von seiner Stammkneipe, dem Gasthaus Ott, gezeigt.
Da gab es gar keine anderen Wege. Also das Ott ist in der Färberstraße, ich würde mal sagen so ungefähr mittig. Und wenn man aus dem Ort rausläuft, sich nach rechts dreht, dann könnte man, wenn keine Bäume, keine Häuser, nichts im Wege wäre, könnte man das Haus von den Eltern sehen, wo sie gewohnt haben. Also es geht alles geradeaus und da gibt es eigentlich keinen zweiten Weg. Wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass es für ihn zum Beispiel sogar eine Rolle spielt, auf welcher Straßenseite er läuft. Also er hatte ganz starke Gewohnheiten und war ja auch mit Villingen sehr verbunden, sage ich mal. Er ist mit, ich glaube, 14, 15 ist er nach Villingen gekommen von Nordrhein-Westfalen und da haben sich ganz starke Gewohnheiten entwickelt, sodass ich und meine Mama und mein Bruder zum Beispiel wussten, wenn er auf dieser Straßenseite war, was die, der Straßenseite von der Wohnanschrift entspricht, dann sind wir uns einfach zu 1000% sicher, dass er nicht ohne Grund nochmal auf die gegenüberliegende Straßenseite wechselt. Da hat er alles so seinen Ablauf und seinen Grund. Wenn er heimgekommen ist, hat er seine Jacke ausgezogen, hat sich die Hände gewaschen. Also das hatte alles seinen festen Ablauf. Man wusste schon, wenn man ihn was fragt, meistens wusste man schon die Antwort, aber man hat höflichkeitshalber trotzdem gefragt. Oder ja, genau, also man konnte ihn sehr gut einschätzen, meine Mama sowieso, wir aber auch. Und meistens hat man da auch richtig gedacht, also wenn man auch an die Vergangenheit denkt. Und da gab es keine zweiten Wege. Das Einzige, was vielleicht interessant wäre, dass er also eigentlich die Mama angerufen hätte, dass sie ihn abholt. Einfach, weil er lauffaul war, das war er. Und auch, weil das Wetter halt so schlecht war. Und er war verfroren. Also er hat immer gefroren. Also er war immer auf der Couch zugedeckt. Kachelofen war an. Wo es uns allen schon viel zu warm war, war er noch Wengler am Frieren. Also das ist das Einzige, was wir uns nicht ganz erklären können, warum er nicht die Mama angerufen hat. Eine Erklärung wäre eventuell, weil die Mama krank war. Die hatte die Grippe, also ihr ging es echt nicht gut, dass er vielleicht deswegen gesagt hat, er läuft. Er holt sie jetzt nicht mehr raus bei dem Sauwetter, was da draußen war. Aber was anderes fällt uns nicht ein.
Ja, sie ist überzeugt, ihrem Vater ist irgendwas anderes zugestoßen.
Meine Theorie ist, dass er nicht ins Wasser gefallen ist, sondern ich sehe da ganz stark ein Auto. Und ich glaube, dass die Situation, in die er da gekommen ist, dass das nichts Gewolltes oder Geplantes war. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen an irgendeinem Punkt und man hat es dann aber halt irgendwie durchgezogen, ich weiß es nicht. Also ich sehe da ein Auto und ich sehe da eine Situation, die sich ein bisschen verselbstständigt hat. Wie genau, schwer zu sagen, will ich auch nicht drüber nachdenken, über irgendwelche Details. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man, also bin mir eigentlich sicher, dass man das so nicht wollte, weil er hatte keine Feinde, die ihm sowas Schlimmes hätten. Sowas wünscht man ja niemandem. Und auch dann den Hinterbliebenen nicht. Wir haben niemandem was getan. Also das ist schon, könnten wir wirklich gerne aus unserem Leben streichen, diese Erfahrung. Aber ich denke, dass es blöd gelaufen ist.
Warum Tamara das denkt, darüber sprechen wir in den späteren Folgen unseres Podcasts ausführlich. Am Morgen des Heiligen Abends 2022 steht jedenfalls fest, Dirk Brünker ist verschwunden und muss dringend gefunden werden.
Ja, er ist nämlich Epileptiker und hat an dem Abend, an dem er verschwunden ist, auch seine Medikamente nicht genommen.
Er war sehr gut eingestellt, sage ich jetzt mal. Die Tabletten, die er davor genommen hatte, also da war eine viel höhere Dosis auch angeordnet. Das wurde dann mit den neuen reduziert, aber es war in Pulverform, sodass es, glaube ich, vom Körper besser aufgenommen werden konnte. Und er war sehr gut eingestellt. Zumal man sagen muss, er hat den ersten epileptischen Anfall, ich meine so 2002, 2003 gehabt. Die epileptischen Anfälle kamen aber immer nachts, immer. Und immer dann, wenn er einmal die Tablette nicht genommen hat. Und dann aber nicht in der Nacht, in der er sie nicht genommen hat, sondern in der Nacht drauf. Also es war nie so, dass er in derselben Nacht dann diese Anfälle, sag niemals nie, aber die Erfahrungswerte von dieser Epilepsie waren die, dass er es immer erst dann eine Nacht drauf bekommen hat, sodass er jetzt an dem Abend noch genug Zeit gehabt hätte, um diese Tablette zu nehmen. Was wir nicht wissen, ob er sie genommen hat, bevor er gegangen ist oder nicht, das wissen wir leider nicht, das konnten wir nicht rekonstruieren. Aber selbst wo er heimkam, wäre genug Zeit gewesen. Und auch wenn er sie an dem Abend jetzt nicht genommen hat, aus irgendwelchen Gründen, war es unwahrscheinlich, dass es an dem Abend dann zu irgendeinem Ereignis geführt haben könnte, weil es im Schlaf kam und mit einer Nachtverzögerung.
Ja, und wenn Medikamente im Spiel sind, dann handelt die Polizei ja auch nochmal deutlich schneller, weil klar ist, die Person ist auf Hilfe angewiesen. Und so beginnt am 24.12. an Heiligabend eine der größten Suchaktionen in der Stadtgeschichte von Villingen-Schwenningen. Mehrere hundert Menschen werden sich in den kommenden Wochen an den Suchen rings um Villingen und Briegachtal beteiligen. Aber Dirk bleibt 77 Tage verschollen. Und auch nach seinem Auftauchen gibt es für die Familie mehr Fragen als Antworten.
In Folge 2 von unserem Podcast sprechen wir über die Tage nach Dirks Verschwinden.
Was haben die Polizei, die Familie und die Helfer unternommen, um den 61-Jährigen zu finden? Wo wurde nach ihm gesucht und wo nicht?
Warum gab es schon so früh Zweifel an der heute offiziellen Theorie um Dirks Verschwinden?
Folge 2, die Suche, hört ihr ab nächster Woche Freitag. Schaltet gerne wieder ein.
77 Tage. Der Fall Dirk Brünker ist eine Produktion von Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Sprecher Lisa Liebsch, Thomas Krebs und ich, Mario Hassard. Über eure Kommentare und Bewertungen freuen wir uns sehr. Abonniert auch gerne diesen Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.